Oh, hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen beim Archäologischen Museum, beim Podcast, beim allerneuesten. Ich bin Kerstin Tolkien, ich bin ganz neu dabei im Projekt Smart Square. Und mein Interviewpartner ist heute Kai Suchowar hier aus der Bodendenkmalpflege. Und wir haben ein ganz spannendes Thema, und zwar geht es auch um die neue Burg in Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Magst du erstmal kurz ein bisschen was über dich erzählen? Die meisten kennen dich wahrscheinlich von Zeitungsberichten, von unserem Blog, von diversen Berichten über die Ausgrabungen, die in letzter Zeit in der Innenstadt stattgefunden haben. Aber vielleicht noch mal einmal kurz zur Einleitung. Was machst du am Archäologischen Museum und wo hast du zuletzt gegraben?
Also mein Name ist Kai-Peter Suchowar. Ich arbeite seit 2012 hier in Hamburg für die Bodendenkmalpflege. Vorher war ich in Lübeck und Hameln und Hitzacker und so überall tätig, wo es Arbeit gab. Jetzt eben schon sehr lange hier in diesem Standort und leite überwiegend Ausgrabungen in der Hamburger Innenstadt, aber auch hier in Harburg an der Schlossstraße. Meine letzte Grabung war auf der Insel Kremon. Die war 2017. Jetzt bin ich bei der Auswertung einiger Grabungsergebnisse und ich hoffe, dass es im März mit der nächsten Grabung in der neuen Burg weitergeht.
Okay, das klingt schon mal spannend. An der neuen Burg hast du schon mal gearbeitet, da an der Straße Hahnentrapp und am Hopfenmarkt auf der Ecke. Wann und wo war das genau?
Also wir haben 2014 mit einer Grabung begonnen an der Ecke Hahnentrapp zum Hopfenmarkt. Das ist ein gebundenes Grundstück, was neu bebaut wurde. Zurzeit werden ganz viele Gebäude der 60er und 70er Jahre in der Hamburger Innenstadt abgerissen, weil sie den heutigen Raum und Energieansprüchen nicht mehr genügen. Und in dem Zuge werden wir tätig, um zu gucken, ob unter dem abgerissenen Haus eben noch alte archäologische Spuren sind. Und um die Nikolaikirche herum auf dem Hopfenmarkt ist alles ein Grabungsschutzgebiet. So waren wir da auch involviert und begannen eben 2014 an der besagten Ecke mit einer Ausgrabung. Und abgesehen von zahlreichen tollen Befunden der neuen Burg, tolle Holzbefunde, gute Erhaltungsbedingungen für organisches Material, konnten wir eben auch Reste der mittelalterliche Nikolaikirche finden, die 1842 beim großen Brand von Hamburg abgebrannt ist.
Spannend. Ja, die war ja vorher ein bisschen an anderer Stelle als die, der Neubau sozusagen aus dem 19. Jahrhundert, den wir heute noch als Ruine haben. Kannst du vielleicht einmal kurz beschreiben, was ist die neue Burg genau und wie schlägt sich das im Boden heute noch nieder?
Also die neue Burg ist eigentlich eine Ringwallanlage, also eine Holz-Erde-Konstruktion mit einem Durchmesser von 110 mal 100 Metern, eine der größten Burgen Norddeutschlands. Sie datiert ins 11. Jahrhundert, gehört also in die sächsische Zeit, und vor diesen Ausgrabungen und den zahlreichen Dendroproben, die wir nehmen konnten, hat man sie in das Jahr oder den Bau in das Jahr 1061 datiert, aufgrund der Schriftquellen. Wir konnten jetzt zahlreiche Holzbefunde machen, die die neue Burg oder den Beginn der neuen Burg, den Bau, in das Jahr 1021 datieren, rund 40 Jahre früher, und damit in ein ganz anderes politisches System. So ein Ringwall, wenn man ihn ausgräbt, besteht eigentlich aus Erdschichten im Wechsel mit Holzlagen oder richtig festen Holzkästen aus Eichen- oder Buchenholz, die dann auch wiederum mit Erde angefüllt sind. Der Wall, den ich im Westen der Burg ausgraben konnte bei der Grabung 2014 und auch bei der Grabung 2016, ist an dieser Stelle rund 30 Meter breit, und das ist sehr, sehr breit für den Wall.
Das ist beachtlich.
Und es war auch die einzige Seite, die vom Land zugänglich war. Alle drei anderen Seiten, im Norden, im Osten und im Süden, floss die Alster rum. Die Burg lag auf einem Nehrungshaken, und insofern war vielleicht die einzige Landseite so stark befestigt. Nach unseren heutigen Überlegungen hat der Wall maximal eine Höhe von 5 Metern gehabt. Und war an der Außenkante eben stark mit diesen Holzkästen aus Buchenholz befestigt.
Und hat man das erwartet, dass man das noch finden würde? Also ich kenne den Straßennamen Neue Burg dahinter, St. Nikolai, aber wie viel wirklich im Untergrund davon noch übrig ist, war das irgendwie absehbar vor den Grabungen?
Nicht konkret. Man hatte schon vermutet, bei einer Ausgrabung in den 50er Jahren unter der heutigen Willy-Brandt-Straße wurden schon Reste des Walls gefunden. Und dann hat man aufgrund der alten Straßenpläne letztendlich den Wall rekonstruiert. Wir hatten also schon im Vorfeld die Vermutung, da könnte der Wall sein, wenn unsere Rekonstruktion stimmt. Konnten das bestätigen. Ja, der Wall war da. Er liegt ein bisschen anders, als wir ihn bisher rekonstruiert hatten. Er ist ein bisschen weiter nach Westen gezogen sozusagen. Und so, deswegen steht auch das ganze Gelände da unter Grabungsschutzgebiet, weil das letztendlich eben die früheste weltliche oder herzögliche sächsische Burg war, die wir hier in Hamburg fassen können. Das war eben jetzt, wenn wir sie datieren, die neue Datierung zwischen 1021 und 1030 so rund, dann kann man sagen, Herzog Bernhard II. War der Bauherr und nicht wie bis dahin vermutet eben Herzog Adolf, sein Sohn. Und dieser Bau dieser riesigen Burg war die größte Burg Norddeutschlands in der Zeit, datiert in einen Zeitraum, in dem es im Deutschen Reich Unsicherheiten über die Nachfolge des Kaiseramtes gab. Der Kaiser der Ottonen, der letzte, hatte keine Nachkommen. Mhm. Es waren verschiedene Familien, die gerne Kaiser werden wollten. Die Salier haben sich letztendlich durchgesetzt. Und in dieser politisch unsicheren Zeit hat eben Herzog Bernhard II. Diese große Burg hier im Norden errichtet.
Das ist wirklich spannend. Welche Bedeutung hat das für dich als Ausgräber, dass du das mitfinden durftest? Ist das schon ein Highlight, die größte Burg Norddeutschlands selber?
Also die größte ist es gar nicht so sehr, aber dieses Gefühl, was ich im Schulbuch gelernt habe über die Geschichte Hamburgs, da hatte ich das hier in der Schule und dann plötzlich arbeite ich an etwas, wo ich das Schulbuch verändern kann. Das fand ich natürlich sehr, sehr schön. Einfluss auf die Geschichte seiner eigenen Heimatstadt zu nehmen, das ist für mich persönlich ein tolles Gefühl gewesen. Und auch, dass es denn, obwohl es eben Schriftquellen gibt, die ja die meisten sofort glauben, wir archäologisch dann eben belegen können, nee, mit den Schriftquellen ist das alles nicht so einfach. Die Burg wurde viel, viel früher gebaut. Man hat eben bei der Datierung, die man noch bis vor unserer Grabung hatte, also 1061, immer überlegt, warum baut Herzog Ordulf eine so große Burganlage in einer relativ friedlichen Zeit? Das machte so wenig Sinn. Aber jetzt natürlich, wenn die Bauzeit der Burg in diese Zwischenphase ohne Kaiser kam, macht es natürlich Sinn, dort eine große Befestigung zu haben.
Das ist so die Phase von Heinrich II., Konrad II.?
Genau.
Ja. Stimmt. Ja, da macht natürlich eine große Verteidigungsanlage gerade an diesem Punkt auch Sinn. Hat das auch noch was ein bisschen damit zu tun, wie sich die Hammerburg, sozusagen der Vorgängerbau, dann entwickelt hat? Also
es gibt da scheinbar einen Zusammenhang, denn die Datierung, die wir haben, passt relativ gut zusammen mit der Datierung des Heidenwalls. Der Heidenwall datiert auch aufgrund der Keramik, die wir gefunden haben, in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts. Genauer kann man das aufgrund der Keramik eben nicht sagen. Hammerburg schon alles niedergelegt, es gibt keine Ringwelle mehr auf dem Geestrücken. Es gibt nur noch diese Verteidigung Heidenwall in Richtung Osten. Heidenwall eben, weil vom Osten die Slawen regelmäßig kamen. Und das war ja Bischof Unwahn, der den Heidenwall bauen ließ. Und der war zweifach verschwägert mit Herzog Bernhard II. Und Herzog Bernhard II., also familiär verbändelt mit ihm, baut in dem gleichen Zeitraum, gehen wir jetzt von aus, im Westen eben die neue Burg zur Verteidigung in Richtung Westen und zur Sicherung vor allen Dingen auch des wichtigen Handelsweges, der direkt nördlich der neuen Burg verlief, im Bereich des heutigen Großen Burgstars und dort bei einer Alsterfurt war. Das heißt, diese herzogliche Burg sicherte die Alsterfurt und sie sicherte den wichtigen Handelsweg von Nord nach Süd.
Und da hat man sozusagen dann Teamwork gemacht. Die Kirche hat den Heidenwall bauen lassen und die weltliche Macht dann die neue Burg.
Genau, so stelle ich mir das vor.
Kann man sich das so vorstellen? Okay. Und das muss ja dann ein riesiges Bauprojekt gewesen sein, wenn das ungefähr in den 1020ern beides gerade gebaut wurde.
Ja, also für die neue Burg haben wir so verschiedene Überlegungen gemacht, wie viel Holz brauchte man, wie viel Arbeiter und so. Und es war tatsächlich in dem Zeitraum des Baus wahrscheinlich die größte Baustelle Norddeutschlands, wo täglich hunderte von Leuten gearbeitet haben. So, die Hölzer konnten nicht alle aus näherer Umgebung kommen, so viel Holz stand gar nicht zur Verfügung, weil ja auch schon für die Hammerburg, für den Heidenwall, für alles wurde schon Holz verbraucht, es musste also immer weiter herangeschafft werden. Alles zwar noch, was wir untersucht haben, aus Norddeutschland, weiter kamen die Hölzer nicht her, aber wir gehen davon aus, dass der Einzugsradius alleine für das Holz 10 bis 15 Kilometer ausmacht. Alle Hölzer, die wir gefunden haben, in exzellente Erhaltung, waren im Winter geschlagen, was typisch ist, man schlägt im Winter das Holz, denn da hat der Baum keinen Saft, er ist leichter zu fällen und über den gefrorenen Boden ist das Holz leichter zu transportieren als in matschigen Zeiten oder im Sommer, wo ja die meisten Bauern auch dann auf dem Feld tätig sein müssen. Man kann am besten solche Bauprojekte machen dann, wenn das Personal zur Verfügung steht und ich stelle mir das eher vor wie hauptsächlich eine Saisonbaustelle. Man hat die Bauern dann eben zur Zeit der Ernte oder zur Zeit der Aussaat eben auf ihre Felder gelassen, sonst wäre das nicht gegangen. Aber in der Zeit dazwischen oder danach hat man sie zum Bau der neuen Burg geholt.
Okay, also das war so phasenweise. Man musste ja auch die Ernährung der Menschen sozusagen sichern. Das heißt, zur Pflanz- und Erntezeit war niemand auf der Baustelle und in den anderen Monaten des Jahres war dann eine riesige Bautätigkeit zu verzeichnen.
Genau, niemand oder kaum. Zumindest in der Zeit, wo Bauern benötigt wurden, glaube ich, war das Baugeschehen wesentlich geringer. Und der Wall ist so aufgebaut, dass man auf grüner Wiese, haben keinerlei Hinweise auf Vorgängerbesiedlung, erst eine Schicht aus Zweigen aufgebracht hat, auf der ganzen Fläche eben von Ost nach West 110 Meter, von Nord nach Süd 100 Meter, ungefähr 30, 40 Zentimeter eine Lage aus Zweigen. Und darauf hat man dann eine Substruktion für eine Holzkonstruktion gemacht. Dann hat man diese mit Erde angefüllt, darüber kam ein Kleimantel, dann kam Grassoden und dann wurde der ganze Wall nochmal verschmiert mit so einem Kleibestrich, einem Lehmbestrich. Bei der Konstruktion des Walles ist es ganz spannend, dass wir zahlreiche Hinweise auf slawische Holzbautechniken haben. Mhm. Wir haben ja eine sächsische Burg, eben von Herzog Bernhard II. Errichtet, einem Herzog der Sachsen. Und in dieser Burg technisches Know-how der Slawen. Das spricht für Hamburg, denn Hamburg hat in der Zeit eben auch nicht nur slawische Keramik und deutsche Keramik, sondern auch eine Mischform, die eigentlich nur in Hamburg, die es nur so in Hamburg gibt.
Das heißt, es gab damals friedliche Kontakte, man hat zusammen gelebt. Es gab nicht nur diese Überfälle der Slawen, gegen die man den Heidenwall baute.
Ich glaube, es gab sowohl als auch. Wenn wir jetzt über Slawen reden, haben wir häufig das Gefühl, dass das eine geschlossene Volksgruppe waren. Mhm. Aber die Slawen bestanden aus einzelnen Stämmen. Die haben sich mitunter auch bekriegt untereinander und konnten dann immer nur durch einen starken Führer und einen großen Feind kurzfristig geeint werden, so wie gegen das Deutsche Reich letztendlich. Und ich glaube, dass die Slawen, die hier schon seit Generationen in Hamburg lebten, auch wenn sie rechtlich schlechter gestellt waren, nicht unbedingt an diesen Aufständen, die dann regelmäßig wiederkamen, beteiligt waren.
Mhm. Aber sie haben schon das Know-how zum Beispiel über den Burgenbau, dann diese Blockbauweise anscheinend mitgebracht. Man kennt ja so parallele Anlagen, so ein bisschen wie in Oldenburg in Holstein, was wahrscheinlich ähnlich aufgebaut war. Und ja, das war immer die Frage, ich habe das auch in einem Vortrag von Herrn Weiß gehört, ist es nun eine sächsische Bauweise oder eine slawische? Also das sind schon slawische
Bauweisen. Also es sind slawische Techniken dabei, aber wenn man sich jetzt Ringwälle anguckt, wie den unter dem Schweriner Schloss beispielsweise, da ist auch eine alte slawische Burg drunter, das ist denn noch um Ticken besser gearbeitet. Noch mehr Holzkästen, noch bessere Verarbeitung, aber im Ansatz eben bei uns auch vorhanden.
Und wie stellst du dir das vor, wie die Burg ausgesehen hat und wie man da lebte? Also war das nur der Sitz der Grafen oder war da auch richtig Handwerk, Handel und Wandel, lebten da noch viele Menschen in der Burg oder flüchteten die sich nur bei Notfällen damit hinein?
Also können wir archäologisch kaum was zu sagen, weil das Innere der Burg durch verschiedene Baumaßnahmen, unter anderem eben auch durch die große Baumaßnahme der neogotischen Nikolaikirche, weggemacht wurde. Da, wo vielleicht was gestanden hätte, wie der Palast, wie die Wirtschaftsgebäude, ist jetzt die Gruft der Nikolaikirche. Andere Teile vom Inneren der Burg wurden durch die Allianz, durch das Allianzhochhaus in den 60er und 70er Jahren zerstört. Wir haben nur noch ganz wenig ungestörte Bereiche innerhalb des Burgareals. Ich persönlich stelle es mir aber schon so vor, dass es eben eine herzogliche Burg war mit einem Palast. Dafür gibt es gar keine Belege. Also ich stelle mir da trotzdem einen Palast drin vor, der natürlich aus Holz war. Palast heißt nicht immer das, was man sich bei Neuschwanstein vorstellt, sondern bei uns im Norden ist eben Holz das Baumaterial. Da war der Palast aus Holz. Ich stelle mir Wirtschaftsgebäude vor, wie eine Schmiede, Ställe, Backstube, dass da ein Personal immer vor Ort war, dass einige Soldaten immer vor Ort waren, eben nicht als Fluchtburg, die dann nur bezogen wurde, wenn Krisenzeiten waren, sondern als richtigen herzoglichen Sitz. Und ich hoffe, dass wir so in nächster Zeit immer mal wieder so kleine, ungestörte Stellen innerhalb des Burgareals finden, um das feststellen zu können.
Ja, das wäre natürlich super spannend. Die Siedlung hat sich ja dann danach noch weiterentwickelt. Hat das auch einen Einfluss darauf? Man hat diesen Burgwall ja irgendwann auch sozusagen zerstört oder abgeflacht und dann aufgefüllt. Sieht man das im Boden jetzt auch noch?
Also dieser Ringwall wurde gar nicht lange genutzt. Die Nutzungszeit liegt so bei 100 Jahren maximal. Und dann ist es, wie du gerade gesagt hast, er wird aufgefüllt. Und auf dieser Auffüllung, also jetzt auf so einer sogenannten, also sieht aus wie eine Wurt, ist ein Hügel, der höher ist als die Umgebung, rund 5 Meter, wird dann eben Hamburg gegründet. Das spielt sich dann im 12. Jahrhundert ab, 1188, eben die Stadtgründung Hamburgs, bezieht sich auf dieses Areal. Vorweg hat eben ein junger Adliger, Wirath von Beutzenburg, seinen Stadtherrn, den Grafen, gefragt, ob er ihm dort eine Stadt errichten darf. Und er muss nichts dazu bezahlen. Er hat Investoren, die bezahlen alles, den ganzen Bau der Stadt, die Erhöhung des Geländes. Das Einzige, was er den Kaufleuten geben muss dafür, ist das lübsche Stadtrecht. Mhm. Und da der Stadtherr auch der Stadtherr von Lübeck war, hat er gesagt, okay, kriegt ihr lübsche Stadtrecht, ihr baut mir hier eine zweite Stadt hin. Und so wurde Hamburg letztendlich 1188 auf dem aufgefüllten Wall gegründet. Und wir haben jetzt eine Grabung vor uns. Ich hoffe, die beginnt jetzt im März, April, wenn alles rechtzeitig klappt mit den Bauanträgen, wo wir einen Bereich haben, wo wir die Siedlung schon gefunden haben, also Häuser, neuzeitliche Häuser, in Teilen schon mittelalterliche Häuser, die, und wir hoffen, dass wir denn unter den Häusern die Erstbesiedlung letztendlich aus dem 12. Jahrhundert finden.
Mhm. Das war sehr überraschend, dass man da noch diese Keller, diese Grundrisse finden konnte, weil ja auch relativ viele Zerstörungen im Weltkrieg da sind, viele Baumaßnahmen sind da gewesen. Insofern ist das schon eine kleine Sensation, dass diese Kaufmannshäuser möglicherweise aus dem Mittelalter da sogar noch im Boden sich niedergeschlagen haben. Die saßen da dann ab dem 12. Jahrhundert sozusagen auf ihrer Wurt mit Zugang zum Nikolaifleet, wo die Schiffe anlegten, wo die Waren reinkamen. Und das wurde ähnlich wie Lübeck dann so richtig geplant als Kaufmannssiedlung.
Ja, es gibt eben eine Schriftquelle, die sagt auch, dass Wirath von Beutzenburg eben die nahezu runde Burg wie eine Torte aufgeschnitten hat und an die 44 Kaufleute oder 50 Kaufleute verteilt hat. Und diese tortenartigen Grundstücke konnten wir jetzt eben bei der Grabung im Straßenbereich der neuen Burg auch finden. Tatsächlich werden sie zum Zentrum der Burg hin schmaler. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir eben jetzt die Erstbesiedlung, also den Wall, die Erstbesiedlung, vielleicht sogar Nutzungsphasen der Burg, das Ganze liegt in einem Straßenbereich und dadurch ist es eben nicht zerstört worden, außer durch moderne Leitung. Das macht natürlich jetzt auch das Ausgraben so schwierig, weil die Straße noch genutzt werden soll.
Da liegt dann Gas, Wasser, Internet und alles und das kann man nicht einfach kappen, sonst werden die Bürger heutzutage ärgerlich. Ja, aber das ist auf jeden Fall spannend. Wann wird da etwa weiter gegraben werden? Das ist vor dem Leishof, vor diesem Bürogebäude dann.
Also zwischen dem Chor der Nikolaikirche und dem Leitzhof, da haben wir schon mit einer Grabung angefangen. Jetzt, um tiefer zu gehen, mussten wir einen Bauantrag stellen und dadurch, dass so viele andere Gewerke, Hamburg Wasser muss dazu noch was sagen, dann Strom muss dazu noch was sagen, die müssen alle zusammen an einen Tisch kommen, wir müssen finden, wie man überhaupt graben darf, ohne die Leitung zu beschädigen, hat sich das alles etwas verzögert und Bauantrag ist gestellt. Ich hoffe, dass es im März oder April losgehen kann.
Okay, dann ist ja eigentlich auch bestes Grabungswetter, ja. Dann im Frühling, dann ist der Boden wieder weicher. Nebenan beim Allianzgebäude, was ja abgerissen wurde, da sind wir auch wieder ein bisschen auf die neue Burg gestoßen, richtig? Da sind auch Grabungen gewesen, ich habe ein bisschen über den Zaun geschaut. Auch da ist noch Holzerhaltung. Gibt es da schon Erkenntnisse?
Also das Allianzgebäude steht noch, das Gebäude, was du gesehen hast, was abgerissen wurde, war ein Kirchengebäude, ein Verwaltungsgebäude der evangelischen Kirche. Und tatsächlich hat da eine Grabungsfirma in unserem Auftrag gearbeitet. Wir hatten das unterschätzt. Wir hatten geglaubt, dass da nicht mehr so viele archäologische Befunde sind, weil dieses Gebäude eine Tiefgarage hatte. Mhm. Und wir haben auch einige Bohrungen gemacht, die das bestätigten. Aber wie das so ist, die Grabungsfirma untersucht das. Und gerade in dem Platz, wo sie untersuchen, haben wir nicht gebohrt. Mhm. Die Tiefgarage ging nicht so tief. Und zack, kamen Befunde, die denen der neuen Burg, die ich gefunden habe, sehr doll gleichen. Ich würde aus meiner jetzigen Einschätzung, und ich habe es zweimal nur besucht, sagen, das waren auch Teile des Walles, und zwar der untere Bereich. Die haben auch schon den Nutzungsschichten, die zum Inneren der Burg gehören könnten, was natürlich ganz spannend ist. Ich warte da letztendlich noch auf die Berichte, um die mit meinen Berichten zu korrelieren und auch einhängen zu können. Aber dadurch haben wir eben den Wallverlauf noch einmal besser fassen können.
Ja, diese Grabung an der neuen Burg hat ja dann wirklich die Geschichte, Stadtgeschichte Hamburgs schon sehr, sehr beeinflusst. Vielleicht kommt dann über das hohe Mittelalter noch einiges raus in Zukunft. Aber schon durch die Entdeckung der neuen Burg müssen wir jetzt auf unseren Führungen letztendlich schon völlig was anderes erzählen, was du vorhin gesagt hast, dass man die Geschichtsbücher umschreibt und da irgendwie seine Spuren hinterlässt als Ausgräber und Entdecker. Das merke ich auch, wenn ich das bei meinen Führungen, ich führe ja schon seit einer Weile auch über den Domplatz und Richtung Neueburg, das merke ich bei meinen Führungen auch, dass man da ganz viel Neues erzählen kann, was viele ja nicht erwarten, dass sich Geschichte nochmal verändert.
Ja.
Und dann hat man manchmal auch welche dabei, die pensionierte Lehrer sind und sagen, ach meine Güte, ich habe das 30 Jahre so unterrichtet und jetzt stimmt es auf einmal alles nicht mehr.
Ich finde, das zeigt letztendlich, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft ist niemals die Wahrheit an sich. Es ist eine Wahrscheinlichkeit aufgrund von Daten. Und jede Wahrscheinlichkeit kann sich ändern. Und wenn man das mal, das habe ich für mich so verinnerlicht, dass es für mich auch keinen Streit um wissenschaftliche Fragen geben kann. Es kann eine Diskussion geben, aber emotionalen Streit gibt es für mich nicht, weil es nur Wahrscheinlichkeiten gibt, keine Wahrheit. Und also was für mich zum Beispiel, was viele Hamburger schön fanden auf der Grabung, wir hatten sehr viele Holzreste, zu viele, um sie alle aufzubewahren. Und so konnten viele der Gäste altes Holz mitnehmen. Also das älteste Holz, was in Hamburg erhalten ist, ist 1021 und gehört zur Neuen Burg. Was Älteres gibt es zurzeit nicht. Und das haben viele, ich habe es auch zu Hause, eine schöne Scheibe poliert, sich hingestellt, um dann letztendlich etwas zu besitzen, was von der frühen Phase von Hamburg ist. So, das gefällt den Leuten sehr. Und ich hatte auch regen Besuch bei meinen ganzen Grabungen, denn der Hamburger ist interessiert an seiner Geschichte. Ja. Auch die Kaufleute sind interessiert in ihrer Geschichte. Bei den Kaufleuten kommt es nur immer darauf an, wie viel es kostet. Es sind eben Kaufleute.
Ja, das stimmt. Aber so der Bezug und die so eine identitätsstiftende Wirkung von diesen frühen Bauwerken scheint für viele Leute gegeben zu sein.
Das stimmt. Und die Archäologie hat auch Einfluss. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir hatten 2016 eine Arbeitsgruppe zur Vermarktung des Nikolaiquartiers. Das Nikolaiquartier ist ja ein bisschen abgehängt von der Mönckebergstraße und so, war aber früher, also vor dem Zweiten Weltkrieg, das Einkaufszentrum Hamburgs. Man war nicht in der Mönckebergstraße, man war am Großen Bursch da. Und das wurde verlagert und jetzt haben natürlich die ganzen Geschäfte und so möchten auch wieder angeschlossen sein. Wir haben lange überlegt und geforscht, wie wir das machen können. Und mittlerweile ist der Spruch dieses Quartiers: Geschichte, Gezeiten, Geschäfte. Das heißt, durch die archäologische Arbeit und das, was wir geleistet haben, ist auch in der Vermarktung plötzlich zu sehen, dass Geschichte, also Archäologie, eine Rolle spielt. Und das ist natürlich toll, finde ich, wenn die eigene Arbeit in die Gegenwart hineinwirkt.
Dann versucht man sozusagen das Quartier, sonst öffentliche Bewusstsein zu rufen durch die spannenden neuen Funde und das dann vielleicht auch wirtschaftlich oder einfach als Raum in der Stadt wieder ein bisschen mehr zu beleben. Der Hopfenmarkt war ja so ein bisschen traurig als Parkplatz in letzter Zeit genutzt. Gibt es da eine Vision, was man jetzt mit den Grabungen, was man jetzt an der Neuen Burg noch entdecken wird, was man da noch gestalten könnte? Hast du da irgendeine Vorstellung von?
Also wir hoffen, dass wir dort eine Außenstelle unseres Museums errichten können. Wir würden gerne mitten auf dem Hopfenmarkt einen Grabungsschnitt anlegen, der den Wall schneidet. Der müsste da sein, nach allem, was wir nach unserem bisherigen Erkenntnisstand. Und dann wollen wir diese zugänglich machen, dass man letztendlich darüber ein Gebäude errichtet. Man kann eine Treppe runtergehen, geht an den Originalbefunden des Walles entlang, sieht das Originalholz, die Originalerdschichten, kann sich das ansehen und auf der anderen Seite sozusagen wieder rausgehen. Damit wollen wir dazu beitragen, dass dieses Quartier interessant wird. Und wir hoffen, also unser Ziel ist, das 2021 eröffnen zu können. Das wäre natürlich ideal, weil dann ist es eben 1000 Jahre her, seitdem die Burg
ist. Ja, das ist ein schönes Jubiläum.
Anfang des Baus, ja. Wir müssen mal gucken, ob das klappt. Wir haben jetzt schon zahlreiche Planungen und Entwürfe. Das sieht alles sehr gut aus. Tatsächlich wissen wir aber nie genau, was im Boden drin steckt.
Nee, das stimmt. Beim Hopfenmarkt hat man allerdings das Glück, dass das ja immer schon Marktplatz gewesen ist und dass da der Grund und Boden letztendlich nicht für Tiefgaragen umgegraben wurde. Also besteht da eine große Chance. Man weiß es aber erst, wenn man wirklich den Asphalt anhebt und nachschaut.
Es gab da ja mal alte Kasematten, also alte unterirdische Gewölbe, wo die Marktbeschicker dann ihre Sachen gelagert haben, wo die Toiletten waren und so. Da müssen wir natürlich dran vorbeigraben, damit wir möglichst viel vom Wall noch finden. Aber ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, wir schaffen das und da wird auch noch Wallholz zu sehen sein.
Das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten und die Grabung dann auch besuchen, wenn es soweit ist und natürlich auch die vom Leishof, wenn es im Frühling losgeht. Ich hoffe, wir können da mal einen Blick reinwerfen.
Auf alle Fälle. Also ich freue mich immer über Besuch. Da werden Bauzäune sein, man kann schön reingucken.
Und dann sind wir sehr gespannt, was dann in den nächsten Monaten oder Jahren dann über die Frühgeschichte von Hamburg als Burg und als Kaufmannsstadt sich alles noch so zeigen wird durch die Ausgrabungen. Ja, das war super spannend. Vielen Dank für die aufschlussreiche Beschreibung unserer neuen Burg. Ich beschäftige mich jetzt wieder ein bisschen mit der alten Burg, also sozusagen der Hammerburg. Die wird ja dann demnach zur Altenburg in dem Moment, wo wir eine neue gegründet haben, richtig?
Ja. Es ist auch mit der ganzen neuen Burg, es gibt in Hamburg ja noch die sogenannte Alsterburg. Wenn man im Museum für Hamburgische Geschichte ist oder sich ältere Publikationen anguckt, ist unter dem heutigen Rathaus ein Fundament gefunden worden, das im 19. Jahrhundert als steinernes Haus gedeutet wurde. Und es gibt eben Schriftquellen, die sagen, ja, der Herzog baute sich ein steinernes Haus gegenüber des Bischofs. Gegenüber ist relativ vielfältig. Und mittlerweile haben wir das Fundament, die Befunde und so und uns nochmal angeguckt. Da ist Backstein drauf, was schon mal nicht zur neuen Burg passen kann, denn Backstein wird allerfrühestens im 12. Jahrhundert bei uns verwendet. Und die Größe der Backsteine deutet auch darauf hin, dass es nicht die frühe Form des Backsteins ist, sodass wir für die Alsterburg überhaupt keinen Beleg haben. Aber wir haben eine Burg gegenüber des Bischofs, das ist die neue Burg, die an der Alster liegt, sodass ich persönlich glaube, dass diese Alsterburg gar nicht vorhanden war, sondern dass das eine damalige Deutung aus dem 19. Jahrhundert ist und dass die neue Burg letztendlich diese Burg ist, die da erwähnt wird.
Und die Schriftquellen haben einfach nur verschiedene Begriffe. Die Neue Burg, die Alsterburg, es gibt, glaube ich, auch die Wiesen- oder Weideburg, die da noch erwähnt wird. Das sind einfach verschiedene Wörter für die Neue Burg, die nach der Hammerburg dann kam.
Genau. Das ist ja die, wenn man was über die Neue Burg liest, dann ist das überwiegend in der Kirchengeschichte von Adam von Brehm. Da steht ganz viel drin über die Neue Burg. Dann ist noch ein bisschen was in der Slawenchronik von Helmut von Bosau, aber ohne Datierung, da ist sie auch nur erwähnt. Wir haben sie also mehrfach schriftlich erwähnt. Aber mit der Datierung war das eben aus der Kirchengeschichte von Adam von Brehm und die ist falsch.
Das kann mal passieren. Das schreibt er auch um 1075, also einige Jahrzehnte später.
Ja. Gut.
Ja. Prima. Ganz vielen Dank für die Erläuterung. Hat Spaß gemacht.
Und
dann halte uns auf dem Laufenden.
Mache ich gern. Alles klar.
Und noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.